Und wenn man sich das sozusagen mit einer pädagogischen Brille nochmal aufsetzt, das ist ja total spannend, da kommen ja Leute zusammen, die kennen sich nicht, die, oder vielleicht kennen sie sich doch, aber das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt, sondern sie wollen was zusammen machen oder sie helfen sich gegenseitig. Die Vision ist sehr groß, also wir wollen über die nächsten 15 Jahre, glaube ich, ist sozusagen die große Vision, einen wirklichen Campus bauen, also mit verschiedenen Lernhäusern. Das ist sozusagen so die Zukunftsmusik und wir haben jetzt angefangen im letzten Schuljahr, also in Sachsen hat es im September angefangen mit 2 Stammgruppen.
Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Christine Nahr ist Medienpädagogin. Sie organisiert und führt verschiedene Bildungsprojekte mit medienpädagogischem Fokus durch. Und ihr aktuelles großes Projekt ist die Mitgründung einer Schule, die Leipziger Modellschule. In dieser Episode erfährst du, wie Christine Medienpädagogin geworden ist, wie sie im Team als Infrastrukturgeberin Maker Days für Kids organisiert und welche Erfahrungen sie mit diesen Maker Days gemacht hat. Welche Motivation sie hatte, die Leipziger Modellschule mitzugründen und wie diese Modellschule organisiert ist. Weiterhin erfährst du, welche Vision diese Modellschule folgt und wie sich auch bestehende Schulen transformieren könnten.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen Christine Nahr. Christine, ich freue mich total, dass du dir endlich Zeit genommen hast für uns. Endlich, sage ich schon so gemein, aber wir haben ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, bis wir jetzt uns hier treffen. Christine ist Medienpädagogin und aktiv bei vielen, wie ich finde, sehr interessanten Projekten dabei. Und ganz besonders interessant finde ich, dass sie bei einer Schulgründung mitgewirkt hat. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle und vielleicht auch noch falsche Dinge erzähle, Christine, ich wirf dir den Ball zu. Stell dich doch einfach mal vor, wer bist du?
Hallo Anne, ich freue mich wahnsinnig über die Einladung. Und ja, du kannst es ruhig so sagen, endlich geschafft. Das hat ja ein bisschen gedauert und das lag ja auch mit an Dingen, die ich verschieben musste oder dass ich das verschieben musste immer mal.
Also schön. Genau, gar kein Problem. Genau, gut Ding will Weile haben oder wie man das immer so sagt. Ne?
Genau. Ich bin Medienpädagogin. Das ist immer leicht erklärungsbedürftig, was man da eigentlich so macht. Ich arbeite aus Leipzig heraus, eher so im Digitalen. Ich mache relativ viele Projekte, die online basiert sind oder die sich ums Internet drehen. Das heißt dann konkret, dass ich mittlerweile in einem kleinen Team agiere, mit dem ich spannende Bildungsprojekte umsetzen darf, die so einen medienpädagogischen Fokus haben, sage ich immer so gern dazu. Also sprich, wir wollen möglichst neue Konzepte ausprobieren, die alle so einen gewissen Grad an Beteiligung haben zum Beispiel. Also dass Menschen, die daran teilnehmen, das sind dann mitunter junge Menschen, Jugendliche oder Kinder, die möglichst viel ausgestalten wollen. Wir nennen uns auch oft die Infrastrukturgebenden. Also wir machen zum Beispiel Maker Days for Kids. Das bedeutet also ein temporärer Werkstattcharakter oder eine Werkstatt für Kinder, wo wir mehr oder weniger, das ist natürlich trotzdem ein Haufen Arbeit, die Infrastruktur ihnen geben und dann passiert da ganz viel, was wir gar nicht so richtig wissen, was da hinten bei rumkommt. Das finden wir besonders spannend. Also so ein Feld, wo ich mich seit vielen Jahren ausprobieren darf. Und so ein anderes ist zum Beispiel die Schulgründung, wo ich eben gemerkt habe, durch die Dinge, die ich jetzt eher im außerschulischen Bereich oder wo ich Erfahrungen gesammelt habe und gemerkt habe, oh, das ist spannend, natürlich auch um Schule zu verändern, weil dort ist sicherlich auch der Dreh- und Angelpunkt, schon alleine deswegen, weil da junge Menschen alle hingehen müssen und sie also viel Zeit verbringen, nicht nur tageweise, sondern auch viele Jahre. Und weil wir da tatsächlich viele oder fast alle erreichen können, auch die Eltern und so, dann habe ich gedacht, oh, das finde ich eigentlich als einen Wirkungsbereich spannend, nicht nur kurzzeitig reinzugehen mit Fortbildungen, mit Workshops, auch mit Kindern oder auch in eben halt als Fortbildung, sondern zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt mal anders. Wir sind als Leipziger Modellschule, ich gehöre da zum Gründungsteam, wie du gesagt hast, noch mittendrin. Also wir sind an den Start gegangen im letzten September. Und ja, vielleicht haben wir noch die Gelegenheit, ein bisschen drüber zu sprechen. Aber das sind so die Felder, in denen ich aktiv bin und habe da eher so den Drang, neue Dinge auszuprobieren und vor allem zu verstetigen und Menschen an die Hand zu geben, zu sagen, guck mal, ist das nicht was für euch? Probiert mal vielleicht auch da den Blick auf alteingesessene Lehr-Lern-Angebote vielleicht mal anders zu sehen, ohne jetzt die Antwort zu kennen. Ja, also ich habe da gar keine Formel und sage, hey, ich zeige euch jetzt, wie es läuft. Im Gegenteil.
Ja, total spannend. Bevor wir inhaltlich werden, würde mich noch interessieren, wie bist du denn Medienpädagogin geworden? Also klar, du hast das studiert, aber war das schon immer deine Leidenschaft? Wolltest du da schon immer hin? Wolltest du schon immer mit Schule zu tun haben? Wie bist du da hingekommen?
Eigentlich so eine Fügung. Ich wollte, glaube ich, schon immer Dingen auf den Grund gehen. Ich hatte relativ früh, auch in meiner Jugend, ich habe so Jugendtheater gemacht und so und solche Sachen, relativ früh meine Passion dafür entdeckt und dass mir das gar nicht so schwer fällt, Leute in Aktivität zu bringen und zusammenzubringen und mit Kommunikation irgendwie zu betreiben. Und habe dann in meinem ersten Studium, beziehungsweise damit habe ich angefangen, so Germanistik studiert und wollte irgendwas mit Literatur machen und irgendwie auch mit Menschen und so. Das fand ich immer ganz spannend, vor allem in diesem Bereich. Und irgendwann kam die Kommunikations- und Medienwissenschaft dazu, was an der Universität in Leipzig zu studieren ja relativ, also ist halt eine Sprach- beziehungsweise eine Sozialwissenschaft. Also deswegen ist es noch sehr wissenschaftlich. Und irgendwann kam die Medienpädagogik als ein Teilbereich der Kommunikations- und Medienwissenschaft. So war das aufgeteilt. Das ist auch nicht immer gleich. Das ist manchmal an der Hochschule was anderes, an der Uni und so. War das in unserem Fall in Leipzig so, dass das ein Teilbereich war, wo es plötzlich ganz stark menschelte. Ja, ich habe dann plötzlich gemerkt, oh, das ist für mich spannend. Pädagogik ist spannend, ja. Und das kristallisierte sich im Laufe des Studiums so raus. Ich hatte da einfach auch viel Zeit im Studium, muss man dazu sagen, Dinge auszuprobieren und habe sie mir nehmen können, so rum eher gesagt, dass ich dann durch Praktika und so weiter gemerkt habe, oh, mit jungen Menschen zusammen zu sein und Dinge auch zu erfahren, wie Medien da einen Einfluss auf uns nehmen und wie wir sie beeinflussen können und solche Sachen, kam dann in der Zeit, sodass ich dann durch meine Arbeit, meine Abschlussarbeit, die ich in München oder im Zusammenhang mit dem JFF, Institut für Medienpädagogik, dort schreiben durfte, wo ich gemerkt habe, oh ja, das ist spannend. Ich durfte da so richtig echt eine Arbeit über ein richtig echtes Projekt schreiben, also nicht nur in Anführungsstrichen etwas, was theoretisch dann passiert. Das hat mich unglaublich gereizt, sodass ich dann gemerkt habe, oh, das ist ein Feld, wo bildungstechnisch gerade was Digitalität angeht, wir sind jetzt so ungefähr 2010, ja, als ich meinen Abschluss gemacht habe, wo wahnsinnig viel passiert ist und wo ich dann über die Jahre auf spannende Menschen getroffen bin und selber so Netzwerke mit gegründet habe, wo wir einfach Dinge ausprobiert haben, was bedeutet es wirklich extrem offen, also das spielte sowas, also extrem offen zu arbeiten und zu sagen, ja, wenn alle mitgestalten können, dann stellen wir das da alles unter eine Freilizenz und solche Sachen, also da spielt ja auch dann Freilizenzen eine Rolle oder sowas erstmal total langweiliges, wo wir gesagt haben, ja, das gehört doch niemandem, deswegen stellen wir es frei. Und das waren immer so Begegnungen auch, die mich dazu gebracht haben, immer wieder in neue Prozesse und Projekte reinzukommen und alles sich auch immer wieder um Empowerment von jungen Menschen zu drehen. Also ich hatte mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, das hatte ich in dem Moment erst so richtig verstanden, als ich es so formulierte, dass ich mich oft eigentlich andere Menschen in eine starke Position bringen will, dass sie selber glänzen können, dass sie selber das, was sie machen wollen, auch gut herausarbeiten können. Und das heißt natürlich nicht, dass alle, bitte nicht falsch verstehen, dass alle ProgrammiererInnen im 21. Jahrhundert werden sollen. Das fände ich total langweilig, sondern dass es eher darum geht, dass vor allem junge Menschen darin unterstützt werden, das aus sich herauszuholen, was sie machen wollen und die Ideen sozusagen nicht im Keim sozusagen ersticken. Und da, um deine Frage abschließend zu beantworten, da irgendwann passiert das dann, dass das Schulsystem, was wir haben, was ja jetzt auch, das bin ich ja nicht die Erste, die das sagt, irgendwie so wahnsinnig überholt ist, wo man so merkt, ach Mann, das mit den Fächern ist irgendwie auch so eine Sache und wir wissen ja irgendwie auch gar nicht, was die Zukunft bringt und trotzdem müssen die irgendwie ein Abitur schreiben, was irgendwie aus dem letzten Jahrhundert ist, mit einem Duden, was vor ihnen liegt und so. Und man denkt sich so, hä, wieso ist das so, obwohl doch so viel Platz und so viel Raum ist, ihnen so viele Möglichkeiten zu geben. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass sie nichts mehr wissen müssen oder so, sondern eher sich selber auf die Reise zu begeben, zu sagen, ja, wie sieht denn Schule aus, wenn wir adäquat vorbereiten wollen für eine Zukunft, die wir gar nicht selber kennen? Also was maße ich mir denn an, zu sagen, hey, ich weiß genau, auf was ich dich hier vorbereite? Das können wir in dem Sinne gar nicht sagen, sondern wir können so halbwegs ablesen, was für Menschen in Zukunft sozusagen irgendwie gut zurechtkommen. Das sage ich jetzt ganz vorsichtig, ja, also Leute, die Fragen stellen können, Leute, die nachfragen können, die kritisch denken können, die mit anderen zusammenarbeiten können und so weiter. Und da würde ich gerne ran, so, weil das auch was ist, was plötzlich was auch mit Spaß zu tun hat und wo Bildung irgendwie auch was ist, was beweglich ist. Und weniger der Mensch steht vorne und erzählt 30, was die anderen 30 dann ihm sagen, dass sie das jetzt verstanden haben, so. Puh, ja. Und ich selber eine ganz andere Schule erlebt, habe dann nicht jetzt in dem Sinne jetzt drunter gelitten oder so. Eher durch meine Erfahrung in dem außerschulischen Bereich, wo ich gemerkt habe, oh, da machen Menschen was gerne und sind total motiviert, was zu tun. Wieso kann das nicht in Schule auch so sein? Und daher kommen so diese, ja, die Fügungen und Begegnungen in meinem Leben, dass das jetzt so ist, wie das ist.
Also man merkt total, dass du mit ganz viel Leidenschaft dabei bist. Jetzt nochmal, du bist ja jetzt keine Lehrerin in dem Sinne, dass du quasi irgendwo in der Schule bist oder auch in dem ganzen System bist. Das heißt, du kommst immer als Externe in die Schule rein und machst dann Projekte mit denen. Bist du freiberuflich, bist du alleine oder bist du in einem Team, in einer Institution? Wo bist du angedockt?
Ich bin erstmal per se, wenn man jetzt das Finanzamt fragt, glaube ich, bin ich freiberuflich. Ich weiß gar nicht, was Sie sagen würden. Es gibt immer keine Spalte für mich. Ich bin, glaube ich, also wie freie Berufe oder Einzelunternehmerin, glaube ich. Ist das, glaube ich, das richtige Wort? Einzelunternehmerin, genau. Und habe tatsächlich auch drei Angestellte, also als Unternehmerin drei Angestellte. Da sind wir auch gerade in so einem Transformationsprozess, weil ich das gar nicht so sehr mehr mag, dass es nur immer Christine und Team ist. Das wird vielleicht die nächsten Monate noch ein bisschen spannend werden, aber das fügt sich gerade. Auch das wird sich fügen, sodass das sozusagen über klassische Anfragen kommt, zu wollen, können Sie nicht den und den Online-Kurs für uns machen, so, und dann machen wir den, weil wir das können, so, oder eben halt Leute dazu suchen, die uns da zum Beispiel technisch unterstützen oder so. Genau. Und dann gibt es solche Sachen, wo wir zum Beispiel bei den Maker Days, wo wir als ein Hauptprojekt, was wir machen, also das kleine Team und ich, wo wir gemerkt haben, okay, es ist natürlich auch aus vielerlei Gründen sinnvoll, es jetzt nicht nur als eine Person zu tun, auch was Anträge angeht. Also wir kümmern uns dann nicht nur darum, dass Leute auf uns zukommen und uns beauftragen, sondern wir kreieren das Projekt. Gäbe es nicht ohne uns. Daher haben wir dann noch eine andere Form, das ist sozusagen formal eine Niederlassung eines Vereins, der in Bad Reichenhall sitzt, die ersten Maker Days gemacht haben und uns sehr wohlgesonnen sind und wir freundschaftlich verbändelt sind, sodass wir da formal eine Adresse haben und eine Einrichtung, einen Verein haben, wo wir versuchen aber die ganzen Abläufe und so weiter sehr schlank zu halten, sodass wir möglichst auch unkompliziert Förderanträge stellen können und solche Sachen. Wo wir dann als BIMS Niederlassung Leipzig auftreten. So, das sind so, will sagen, da gibt es noch einige andere Formen, wo ich versuche, die Sachen möglichst so schlank zu halten und zu sagen, okay, als mit welchem Hut machst du das, dass es nicht zu kompliziert wird, auch abrechnungstechnisch und so weiter. Und die Schule, in der ich aktiv bin, die du schon erwähnt hast, da haben wir verschiedene Einrichtungen, einen Verein und einen Träger gegründet und lalalala. Sodass wir versuchen, in der relativ komplizierten Bildungs- und auch Förderlandschaft möglichst auch quasi gut mitpartizipieren zu können, sagen wir es mal so. Genau, und dass das sich immer mal, ein Kollege sagte, ja, was steht denn bei dir hinterm Komma? So, dass da oft steht freie Medienpädagogin. Das wäre, glaube ich, das, was du ja auch meinst. Und dann steht da aber auch manchmal irgendwie Leipziger Modellschule, je nachdem. Oder da steht auch manchmal Gesellschaft für Medienpädagogik, weil ich da seit vielen Jahren in der GMK, das ist so ein Dachverband, auch aktiv bin. So. Und dann eher versuche, auf dieser Ebene zu agieren und so weiter. Also es ist, glaube ich, nehme ich immer an, dass es von außen immer irgendwie unfassbar unordentlich aussieht. Und für mich ist es irgendwie immer klar, dass ich weiß, okay, in welcher Rolle bin ich jetzt hier? Manchmal gibt es ja natürlich trotzdem irgendwie ganz viel Fasching im Kopf, aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ich versuche, auch verschiedene Rollen zu vertreten und je nachdem, was auch angemessen oder angefragt ist.
Mhm. GMK ist eine Abkürzung für?
Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur.
Ach, das GFK ist der, oder GMK?
GMK, ah, ja. GMK, Gesellschaft für Medienpädagogik, genau. Und das ist ein Dach- und Fachverband für medienpädagogisch Aktive. Das ist dann eben halt Leute, die in der Jugendarbeit tätig sind oder eine Professur haben in Medienpädagogik. Also so ist es ja ein relativ vielfältiges Feld, in dem wir uns da bewegen, sodass wir da sehr unterschiedliche Bereiche haben. Und da bin ich sozusagen seit vielen Jahren auch aktiv. Wir haben da, ich sage immer so eine riesengroße Netzwerkmaschine. Also die GMK hat eigentlich als Auftrag, Austausch zu fördern. Und das habe ich ja schon gesagt, dass ich das sehr gerne mache. Deswegen mache ich das auch schon 2 Jahre dort und habe da so ein bisschen auch einfach so meinen Weg dahin gefunden und würde mich auch als GMKlerin bezeichnen, so als ein mir ein sehr nahestehender Verband, der mich begleitet und so.
Ja, jetzt konnten wir dich schon ein bisschen kennenlernen. Ich glaube, es zeichnet dich wirklich aus, dass du mit Leidenschaft dabei bist, dass du auch, glaube ich, Spaß an der abwechslungsreichen Tätigkeit hast und dass du es magst, eben auch verschiedene Rollen einzunehmen, immer mit der Überschrift eben ja auch was bewirken zu wollen. Und ich würde gerne auf diese Maker Education mal zurückkommen, auf dieses Projekt Making in der Schule. Ist das jetzt nur in Leipzig? Ist das bundesweit? Ist das jetzt wirklich nur auf die Stadt oder ist das auf das Bundesland bezogen? Und dann, wenn eine Schule das machen möchte, was genau bringt ihr mit und was muss die Schule für Voraussetzungen haben?
Das war vielleicht am Anfang ein bisschen missverständlich. Die Maker Days sind eigentlich ein klassisches Ferienprojekt. Also das kann an Schule angedockt sein, muss es aber nicht. Das ist eigentlich eine Werkstatt für Kinder, die wir zur Werkstatt machen. Also wir können es ist eigentlich die Idee dahinter ist, was funktioniert so gut, gerade wenn man sich über progressive oder auch zeitgemäße Bildung austauscht und so, und dann stellt man relativ schnell fest, das mit diesen Orten ist total spannend, ne? Also dass ich in den letzten Jahren so viele Orte für Erwachsene oder Erwachsene haben diese Orte neu entdeckt, ob das Repair-Cafés sind oder eben Fab Labs oder Bakerspaces und so. Und wenn man sich das sozusagen mit einer pädagogischen Brille nochmal aufsetzt, das ist ja total spannend, da kommen ja Leute zusammen, die kennen sich nicht, oder vielleicht kennen sie sich doch, aber das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt, sondern sie wollen was zusammen machen oder sie helfen sich gegenseitig, ja, weil da Geräte stehen oder weil sie eben halt eine bestimmte Motivation haben, einen Tisch zu bauen oder so etwas. Und dann kommen sie mit Leuten zusammen und sagen, ich kann das nicht oder ich kann nur ein bisschen, magst du und so weiter. Und da denke ich, wow, das ist ja irgendwie auch, okay, das könnte ja auch für Kinder total gut funktionieren. Und so haben wir 2015, gab es eben bei den Reichenhall schon einmal Maker Days, wo wir gesagt haben, ich damals nicht beteiligt war, sondern das eher dann 2019, vor allem in Leipzig, dann, als wir wiedergezogen sind, es gemacht haben, gesagt haben, naja, wenn das eigentlich für Erwachsene so gut funktioniert, wieso machen wir das nicht für Kinder? Genau dieses Prinzip, Kinder kommen an, bekommen die Werkstatt gezeigt und können dann im Grunde genommen machen, was sie machen wollen. Sie machen was so. So funktioniert das vielleicht auch, vielleicht machen wir es dann ein bisschen auch noch, sagen wir mal, pädagogisch angereichert, dass da 2 Leute stehen, die möglicherweise noch etwas vom Handwerk oder auch von digitalen Techniken zum Beispiel verstehen und ihnen helfen können. Aber es gibt in dem Sinne kein vorgefertigtes Workshop-Programm, was man jetzt hier durchzieht und alle machen dann 30 Roboter oder so. Sondern eher mach, was du willst, beziehungsweise guck mal, mit wem du was zusammen machen willst. Vielleicht gibt es auch verschiedene Werkstätten, die dann zusammen sind und so. Insofern brauchen wir da nicht viel. In dem Sinne, es ist schon ein sehr ausstattungsreiches Projekt, weil man natürlich relativ viele Stationen oder Werkstätten braucht und Menschen, die das machen. Und 2019 haben wir das in Leipzig das erste Mal gemacht und eigentlich ja, so richtig, okay, wir machen das jetzt und suchen dafür Geld. Und dann hat es auch mit dem Geld ganz gut geklappt, was uns schon mal ein bisschen gewundert hatte, dass da irgendwie so relativ viele Leute drauf angesprungen sind. Und dann hatten wir total viel Zulauf, mussten eine Warteliste führen und so. Und für dieses Projekt, also 4 Tage Werkstatt, klassische Punkt, der noch besonders spannend jetzt sozusagen vom Konzept her ist, dass dann am 4. Tag, es war 3 Tage Werkstatt und der 4. Tag ist anders, weil dann die Kinder die Maker sind, die ihren Eltern an den Stationen zeigen, wie es ist und die Werkstattführungen machen und solche Sachen. Also das ist dann nochmal eine andere, ein bisschen ein Turn, der nochmal für uns ganz wichtig war, jetzt nicht mehr so klassisch Präsentation, sondern nochmal eine andere Form von Selbstwirksamkeit. Und dann war das 2019 so der total wow, okay, das machen wir jetzt immer so. Dann war natürlich das Geld alle so ganz klassische Projektförderung. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das 2020 wieder. Und es hat wieder geklappt von anderen Förderern und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, das wollen wir jetzt woanders auch machen. Und haben dann eher so kleinere Pop-up-Aktionen gemacht und auch in Görlitz jetzt das erste Mal Maker Days gemacht. Das war dann coronamäßig natürlich irgendwie so ein bisschen, weil das ein sehr, also, da kommen so 60 Kinder zusammen, die alle irgendwie rumwuseln und so. Und wir konnten uns das nicht so richtig vorstellen, das ins Digital zu bringen. Und haben das dann in abgespeckter Form 2020 und 2021 auch in Leipzig und 2021 auch einen Teil in Görlitz machen können. Und planen jetzt tatsächlich auch schon neue Städte und gucken einfach, mit wem wir das zusammen machen wollen, eher so vom Mindset her. Es ist, glaube ich, entscheidend. Also wenn das jetzt jemand hört, sprecht uns gerne an. Es ist entscheidend, an dem Punkt sich einbringen zu wollen. Also wir haben dann wirklich auch gar keine feste Formel, sondern eher so die Offenheit daran ist entscheidend und gar nicht so sehr eben halt mit einem fertigen Konzept zu kommen, weil die Kinder, das ist ein Angebot für 10- bis 14-Jährige, manchmal auch 9, die kommen und das passiert, dass da was passiert aus ihnen heraus. Und dem Vertrauen zu schenken, das ist manchmal auch ein Erfahrungswissen, was ich dann wiederum teilen kann, sagen kann, ja, das passiert. Obwohl die Kinder ja eben, ne, wir sprachen ja schon drüber, eben halt eher überhaupt nicht gewohnt sind, dass sie in solchen Freiräumen sind und manchmal auch einen Tag brauchen, um zu merken, ah ja, stimmt, ist wirklich so krass, okay, ich kann hier machen, was ich will, diesen Freiraum auch für sich ganz gut annehmen können und auch ja, sich angeregt fühlen, Dinge auszuprobieren, die sie noch nicht ausprobiert haben und so weiter. Und es geht eben halt von klassischem Handwerklichen bis hin eben halt zu Lasercutten, 3D-Druck, analoge Fotografie. Es ist eher so gedacht, um möglichst heranzuführen an Dinge und sie ausprobieren zu lassen, durch Produkte, die sie selber gestalten, zu kommen und selber zu machen. Genau.
Was hat dich am meisten überrascht von dem Verhalten der Schülerinnen und Schülern oder der Kinder, als sie dahin kommen?
Das waren so Rückmeldungen, die sie uns auch ganz ehrlich gegeben haben. So, hier kann man ja wirklich machen. Da kommt keiner. Weil wir haben ja klassischerweise 3 Tage. Wir mussten das jetzt Corona-konform so ein bisschen verkürzen und so weiter auf 2 Tage. Wir sind aber wieder bei 3 Tagen, weil wir gemerkt haben, dass sie diese 3 Tage unbedingt brauchen am Stück. Und dieser erste Tag ist total anstrengend für alle, weil sie so rankommen und denken, sie müssen alles sofort machen. Und dann bekommen sie so eine Sicherheit und sagen, okay, ich fühle mich hier wohl, ich kann hier bleiben, ich kann hier auch wirken. Und dass sie dann auf die schrägsten Sachen kommen. Und ich hatte ein schönes Erlebnis letztes Mal. Da hatten wir einen neuen Kollegen in der Holzwerkstatt, der klassischer Tischler ist und war auch unsicher und sagte, was passiert denn da so? Ne? Was muss ich vorbereiten? Muss ich was vorbereiten? Was für Holz brauche ich? Was für Werkzeug? Bla. Und dann haben wir so ein bisschen aus unseren Erfahrungen der letzten Jahre erzählt und er hat gesagt, okay, dann habe ich sowas im Petto. Dann hat er einen Hocker im Petto. Also hat den so prototypisch hingestellt, mehreren Leisten, mehr oder weniger ein relativ einfach zu machender Hocker, aber der macht schon was her, da stand er da, ja. Und er sagte dann bei der ersten Teambesprechung am ersten Tag, nach dem ersten Tag, und meinte, er war so geflasht, die Kinder kamen und sagten, nee, sie wollen, okay, was kann man hier machen? Ich möchte einen Bilderrahmen machen, ich möchte das und das machen, so. Und keiner hat einen Hocker gemacht. Und er sagte, und es war so toll. Wir haben keinen Hocker gemacht, aber es war so toll. Und sie haben einfach die Möglichkeit ihn genutzt, weil er wusste, ne, er konnte ihnen adäquat helfen und ihren Ideen sozusagen Gestalt geben. Das hätten sie von sich aus ja gar nicht in der Regel. Ne? Sie sind 10 Jahre alt und wissen jetzt nicht so in der Regel nicht, wie man einen Bilderrahmen macht oder so. Und da konnte er ihnen helfen und hat für sich selber gemerkt, oh wow, genau das, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden, was die da die ganze Zeit erzählt haben. Und das meine ich damit dieses, was man so landläufig als Mindset bezeichnet, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich weiß es jetzt auch nicht genau, lass uns mal zusammen gucken, ist auch okay. Oder lass mal zusammen probieren. Oder okay, ich habe das schon mal gemacht, ich kann dir helfen. Also aus Teamsicht sozusagen, als Erwachsenensicht, so in so einen Prozess zu gehen. Das ist für mich immer sehr, sehr schön, weil ich dann irgendwie auch nochmal auf der anderen Ebene merke, was es braucht, auch das adäquate Team da drumherum, was mich darin sehr bestärkt, dass wir da einen guten Weg eingeschlagen haben.
Mir fällt gerade dazu ein, ist ja auch für Lehrerinnen und Lehrer wäre das eine tolle Erfahrung, ja, weil wir ja doch immer angehalten sind, einen fertigen Plan quasi mitzubringen und das Curriculum klopft immer hinten auf die Schulter, was wir eben mitbringen und einfach mal zu sagen, und das haben wir auch in ganz vielen, ja, in ganz vielen Diskussionen auch, ja, aber ich, selbstorganisiertes Lernen klappt nicht und die machen dann nichts und so weiter, und dass man einfach, dass da was passiert, auch wenn es vielleicht jetzt in so einem Makerspace sieht man ja eher auch Dinge, die passieren, aber im Kopf passiert ja auch immer ganz viel. Und dass dieser Freiraum einer der unterschätztesten Räume ist, die man als Lernraum eben auch geben kann.
Ja, total. Also ich glaube, das braucht auch Erfahrung. Also ich, das kann ich jetzt sozusagen so sagen, hier easy cheesy, das ist natürlich nicht, sondern eher, dass es eben halt diese Zeit auch braucht bei einem selbst. Da habe ich einfach schon ein paar Jahre Erfahrung. Das ist so ein bisschen wie Barcamps zu machen und kriegst immer die Frage gestellt, ja, was ist, wenn keiner aufsteht und eine Session vorschlägt? Ja, bis zum Schluss, bis zu diesem Moment, bis du diese Frage stellst, bleibt die Ungewissheit. Und ich kann dir jetzt in diesem Moment nur sagen, es werden Leute aufstehen. Ich kann dir nur auf diesem Weg diese Sicherheit geben, und so ähnlich ist es eigentlich hier auch. Und das ist so die eine Ebene, und die andere Ebene ist auch beim Kind selbst, ihnen auch Zeit zu geben. Deswegen bin ich so sehr bei diesen Tagen. Wir haben diesen Luxus und Schule hat eigentlich noch mehr Zeit, eben mal selbst da reinzuwachsen. Weil sie ja, ne, wenn sie sozusagen zu einem Ferienangebot wie den Maker Days kommen, haben sie in der Regel ja schon 4, 5 Jahre Schule erlebt, wo das überhaupt nicht gang und gäbe ist. Also die sind ja völlig irritiert, das sage ich mal sehr überspitzt. Natürlich gibt es viele Schulen, und auch staatliche Schule zum Beispiel, die da sehr viel Freiräume gibt, aber in der Regel geht es jetzt nicht darum, irgendwie jetzt hier so selbstbestimmt irgendwelche Räume zu okkupieren, ja. Und ihnen da also so Geduld aufzubringen und zu sagen, guck mal, so eine, da haben wir auch in der Schule gerade auch sehr, auch, ne, wie viel Struktur brauchen sie, wie kann sich das vielleicht auch öffnen? Also wenn man ihnen sagt, okay, du brauchst vielleicht auch, um auch ein klassisches Beispiel von den Maker Days zu bekommen, sie brauchen vielleicht auch manche Fertigkeiten. Also bei uns ist es ja sehr haptisch, sehr handlungsorientiert, das macht die Sache so sehr nahbar, ne? Das ist jetzt, und zu sagen, okay, sie brauchen vielleicht auch eine bestimmte Sicherheit in Fertigkeiten, ja? Also wenn ich kann nicht nähen, wenn ich jemand mal erklärt hat, wie eine Nähmaschine funktioniert, also das in dem Sinne brauchen sie da auch Zeit, und wenn sie sich vielleicht an Strukturen, also zunehmend von Strukturen lösen können, ein Beispiel wie der Maker Days, sie machen zum Beispiel, wenn sie noch kleiner sind bei uns, wir haben das zum Beispiel auch mit unserer Schule auch gemacht, haben wir so eine Weihnachtswerkstatt gemacht, ähnliches Prinzip wie die Maker Days, wo sie eigentlich erst einmal ganz klassische Formen, zum Beispiel jetzt gedruckt haben, genäht haben und so weiter, und vielleicht auch einen Prototypen mal zusammen gemacht haben. Das war dann schon immer das Gleiche, aber dadurch haben sie so eine Art Sicherheit bekommen. Ah, okay, jetzt weiß ich, wie das geht. Und dann passiert bei Kindern ja relativ viel schnell und so unmittelbar. Da kann es natürlich trotzdem sein, und das ist auch völlig okay, wenn sie sagen, oh, das ist jetzt hier nichts mehr für mich, okay. Vielleicht was anderes, vielleicht später. Muss ja nicht, in dem Sinne jetzt. Und dann ihn aber über dieses Wachsen an sich selber zu sehen, ah, okay, wenn ich diese Fertigkeit zum Beispiel besitze, kann ich auch mehr machen. Also da passiert ja auch was. Also ich will damit sagen, dass es auch zunehmend ein Heranwachsen an diese Selbstgestaltung auch ist. Ja, und nicht so, oh, ich setze mal alle in einen leeren Raum, dann wird schon was passieren, sondern eher eine adäquate, achtsame Heranführung so lösen von Strukturen.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast das auch dieses Jahr in deiner Schule mit ausprobiert. Lass uns doch einfach mal den kleinen Schwenk dahin machen. Die Leipziger Modellschule, so heißt sie. Du bist mit in dem Gründungsteam. Mhm. Ich denke, so eine kleine Idee haben wir schon bekommen, warum diese Schule als alternative Schule oder als zusätzliche Schule entstanden ist. Aber vielleicht kannst du doch noch mal erzählen, was so eure Vision ist und warum das eben vielleicht nicht in der normalen Schule funktioniert.
Die Vision ist sehr groß. Also wir wollen über die nächsten 15 Jahre, glaube ich, ist sozusagen die große Vision, einen wirklichen Campus bauen, also mit verschiedenen Lernhäusern. Das ist sozusagen so die Zukunftsmusik. Und wir haben jetzt angefangen im letzten Schuljahr, also in Sachsen hat das im September angefangen mit 2 Stammgruppen. Und da zeigt sich schon relativ viel. Wir sind 2 Gruppen. Es gibt keine Klassen, es gibt Gruppen, 1. bis 3. Klasse zusammen und 4. bis 6. Klasse zusammen, sodass wir schon sehr viel, so ungefähr hatten wir 52 Kinder, die also schon Lernen ganz anders erleben und wo es keine Fächer gibt in dem Sinne und keinen fertigen Stundenplan, sondern es gibt freien Schulen vielmehr, gibt es so Bänder oder so. Wir haben so Zeiten, die die Struktur vorgeben, es gibt Lernzeit, wo vor allem Grundtechniken wie Schreiben, Rechnen und so weiter vermittelt werden. Da geht es also wirklich auch konzentriert um in Heften und was auch immer sonst zur Verfügung steht, um sozusagen solche ganz basalen Dinge. Und dann öffnet sich der Tag für die SchülerInnen zunehmend, dass es also nach der Lernzeit eine Projektzeit gibt, wo es jetzt im Moment noch ein Thema gibt, mit dem sie sich als Gruppe, als Stammgruppe beschäftigen und wo sie sich jeder und jede für sich, entweder in Kleingruppen oder alleine, eine bestimmte Form oder ein bestimmtes Unterthema aussuchen können. Also sie haben zum Beispiel das Thema Märchen und gucken sich dann eben halt oder lesen ein Märchenbuch oder schreiben etwas oder so. Dann werden verschiedene Angebote sozusagen als eine Art Fächer gemacht, wo sie sich sozusagen mit einem Thema beschäftigen und dann kleine Projekte, auch Produkte in diesem eher in der Woche gelagert. Da fangen wir ganz Step by Step an, dass sie sich also an projektorientiertes Lernen zunehmend gewöhnen, ist auch Lernen, also dass sie auch selber sich an diese recht komplexe Form des Lernens gewöhnen können, dass wir da noch relativ viel Struktur geben. Dann gibt es den Ganztag, was bei uns Angebotszeit heißt, der geht bis 16 Uhr, wo es also dann auch externe Leute kommen können, nochmal regelmäßiger. Einmal die Woche, dienstags und so weiter und so fort. Da gibt es dann sozusagen verschiedene Angebote, kommen und punktuelle Angebote für die Kinder machen, sodass es sozusagen diese Struktur eher so, sage ich mal, von relativ konzentriert auf meinen Lernraum, meine Lerngruppe hin zu, sagen wir mal, externen mit anderen zusammen, all das nochmal altersübergreifend oder auch mal irgendwo hinfahren passiert und so weiter. Genau, es gibt keine Ziffernoten. Also da sind wir sehr weit von entfernt, Noten zu geben. Wir reden also eher von einer ausgeklügelten Form der Dokumentation, der sozusagen Dokumentation, was passiert ist und wo das Kind auch noch Unterstützung braucht. Da sind wir gerade auch sehr stark im Austausch mit einer Firma, hast du vielleicht schon mal gehört, Scoobies, die da für uns auch nochmal was entwickelt, dass wir also diese Form des Lernens, was in der LEMO stattfindet, auch nochmal anders dokumentiert, dass wir da also auch mit Kompetenzrastern und Modellen im Hintergrund und so weiter und so fort, da also auch ein adäquates ein Dokumentationswerkzeug haben, was jetzt nicht nur in Anführungsstrichen, das ist keine Bewertung, mit einem Hefter passiert oder so, wo die Kinder eben halt selber rumlaufen oder so. Also bei freien Schulen ist das ja oft so ein, ne, was machen die und wo findet dann was statt, dass wir da möglichst, da sind wir tatsächlich noch am Ausklügeln, was da eine gute Form ist, möglichst digital geprägt funktioniert, dass wir da auch eigentlich ein Werkzeug wollen, worauf die SchülerInnen zugreifen können. Das geht jetzt schon, wo auch die Eltern in gewisser Weise zugreifen können, sodass also für alle Seiten auch sichtbar wird, was passiert und wo das Kind gerade sozusagen steht und wo es vielleicht auch als nächstes hingeht.
Mhm. Scoobies ist eine Lernplattform, gegründet von zwei tollen Frauen. Ja. Und die machen eben, ja, jetzt auch, was du gesagt hast, dass da so ein Kompetenzraster dann noch weiter dahinter gelegt werden kann, hinter diese Lernplattform, ne?
Was ganz wunderbar ist, weil sie eben halt auch die Möglichkeit schaffen, das sehr individuell für jetzt für uns und aber auch für andere, das machen sie ja nicht nur für uns, anlegen können, sodass wir da ein Werkzeug bekommen, was wirklich auch passt, zum Beispiel eine starke Form auf freie Dokumentation zu legen, zum Beispiel in unserem Fall sehr entscheidend, sodass also auch unsere LernbegleiterInnen sehr selber entscheiden können, was dokumentiert wird und lalala, so genau.
Also ich höre auch raus, hier ist der Freiraum auch ein großer Bestandteil. Und ich frage mich jetzt gerade, also seid ihr eine Privatschule, seid ihr eine staatliche Schule, seid ihr eine anerkannte Schule? Und dann müsst ihr doch wahrscheinlich auch in dem System, von dem System vom Schulamt anerkannt worden sein. Und das ist ein sehr langwieriger und sehr mühsamer Weg, soweit ich weiß. Und man muss auch immer dort sehr starre Strukturen auch wieder anbieten. Oder sehe ich das falsch? Wie habt ihr das gelöst?
Wir erfüllen formal, da wir ja auch von 1 bis 6 eingestiegen sind und nicht nur in Anführungsstrichen mit der ersten Klasse, auch wir haben LehrerInnen sozusagen angestellt, die formal auch die Fächer abdecken können bis zur 6. Klasse und stocken jetzt auf. Auch wir haben jetzt, also mit dem neuen Schuljahr gibt es eine dritte Stammgruppe mit 7. und 8. Klasse, weil die Großen ja größer werden und so, sodass wir da auch wieder gymnasiale Oberstufe und so weiter mit dabei haben müssen oder gymnasiale Stufe, sagt man. Also wir sind eine genehmigte Ersatzschule. Anerkannt ist da nochmal ein Unterschied. Da müssen wir mal reden, ob wir das so in der Form wollen und ob das sinnvoll ist. Genehmigt sind wir. Wir haben eine Schulgenehmigung bekommen. Also wir sind Ersatzschule. Und wir sind, was in Sachsen relativ neu ist, zumindest es gab ein neues Schulgesetz vor ein, zwei Jahren, glaube ich, dass wir die erste Gemeinschaftsschule sind nach neuem Schulgesetz. Das bedeutet, wir haben die Genehmigung für die 1. bis 12. Klasse, sodass wir in einem System quasi durchweg beschulen können, sodass also gar keine großen Wechsel durch andere Schulen und so weiter notwendig sind, sodass wir eigentlich alle Schulabschlüsse auch formal, müssen sie dann woanders abgelegt werden, auch mit ermöglichen können, genau.
Aber das heißt, die Zentralprüfung von wegen Abitur müsste dann quasi nicht bei euch geschrieben werden oder es kommt extra oder die müssten dann in eine andere Schule gehen?
Genau. Also so im Moment ist es jetzt noch der Plan, dass es so ist, dass die zentralen Prüfungen, da sind wir aber lange noch nicht, also genau, das ist im Moment auch so vorgesehen, dass sie in andere Schulen gehen. Das ist aber in der Regel so, jedenfalls sagen, dass die Schulgründerinnen im Gründungsteam eigentlich kein Problem ist. Genau, sodass wir das auch mit anbieten können, auch da das Lernen sozusagen bis in die 12. Klasse in Sachsen.
Habt ihr großen Ansturm von Schülerinnen und Schülern? Also gibt es viel interessiert oder in dem Fall sind es ja meistens die Eltern?
Ja, doch. Also wir haben ja bewusst das vielleicht auch, bewusst uns für einen Stadtteil entschieden, der, sagen wir mal, eher schwierig zu erreichende Kinder haben und vor allem die Eltern sind schwierig zu erreichen, sodass wir gesagt haben, wir bauen da auch irgendwie mit einem Makerspace und viel Alarm sozusagen, um das nicht nur die Schule zu machen als etwas, was erstmal, wenn man sich mit freien Schulen auseinandersetzt, erstmal etwas ist, was vielleicht auch eher abschreckt, zu sagen, ja, was machen die den ganzen Tag dort und so. Also das kann ich ja auch in gewisser Weise nachvollziehen. Dass wir da bewusst reingegangen sind und auch für uns eine sehr hohe Quote geschaffen haben, dass also vor allem die Kinder aus dem Sozialraum zu uns kommen, dass wir also bewusst sagen, wir wollen Kinder erreichen, wo wir wissen, okay, wir wollen bewusst Bildung für alle machen. Wir wollen bewusst auch sagen, es gibt keine per se Standards. Es heißt so, es muss auch so sein. Das habe ich auch immer nicht, seit ich mich damit beschäftige, nochmal anders verstanden, dass zum Beispiel wir müssen Schulgeld zum Beispiel nehmen, nicht weil wir das wollen. Es ist auch gedeckelt. Also das geht da reinkommen. dass das einfach gar nicht anders möglich wäre. Also du könntest das Ding nicht finanzieren, wenn es nicht schulgeldpflichtig ist oder Schulgeld erfordert, sodass das aber auch kein Kriterium ist. Also das, da haben wir dann eher etwas über, wir haben einen Sozialfonds, wo wir sagen, wir wollen wirklich nicht, dass das ein Kriterium ist, dass jemand sich das nicht leisten kann oder aus anderen Gründen eben halt nicht zu uns kommen kann, sodass wir sehr stark auch in den nächsten Jahren darauf Wert legen, dass wirklich möglichst viele Kinder, die auch einen unterschiedlichen Hintergrund haben, zu uns kommen können und bei uns lernen dürfen können.
Klingt ja auf jeden Fall spannend. Ich erlebe gerade, dass es öfters solche Projekte gibt und es ist ja doch, und ich meine, ich denke, du kannst da das bestätigen, wenn du im Gründungsteam bist, eine wirklich herausfordernder Prozess, diese Genehmigung zu bekommen. Und das auch mit viel Dokumentation und so weiter, das dann eben einfach einhergeht. Und es scheint ja doch auch so zu sein, dass sich sehr viele überlegen, dass die Schule, so wie sie jetzt gerade noch immer zur Mehrheit umgesetzt wird, irgendwie nicht mehr das erfüllt. Und das hast du ja auch am Anfang schon gesagt, was wir eigentlich benötigen für Fähigkeiten. Glaubst du, es braucht es, dass Schule sich neu immer, also neu gründen, weil man ja dann auch von null so anfangen kann und dann einfach Schule neu denken kann? Mhm. Oder glaubst du, auch bestehende Schulen können sich so transformieren?
Total, das glaube ich beides. Also wir haben uns ja jetzt als LEMO ganz groß auf die Fahnen geschrieben, Modellschule zu sein. Also weil wir Dinge ausprobieren wollen, also tatsächlich auch ausprobieren wollen und eher auch mit dem Anspruch zu schauen, dass wir das möglichst auch, möglichst viel Referendare bekommen, also dass das möglichst frühzeitig auch in die universitäre Ausbildung kommt. Also darüber machen wir uns schon auch ganz stark Gedanken und vor allem auch, also anders, ich zum Beispiel und viele andere, die ja der Initiative auch angehören und auch einen beruflichen Hintergrund haben dazu, das macht sich dann so plötzlich so ein Fächer auf, dass du merkst, okay, welche Möglichkeiten hat normale Regelschule eigentlich? Und diese Möglichkeiten, auch wenn man sich anschaut, wie was in dem Curriculum steht zum Beispiel, dass das ja eigentlich, also ganz ehrlich, ja, also das ist relativ frei, ja, also da kann man relativ viel machen, wenn man die Möglichkeiten dafür bekommt, wenn man Zeit dafür bekommt. Also das sind so Dinge, wo wir in eigentlich relativ viele Stellschrauben schon haben und wir sehen auch an Schulpreisschulen und so weiter und so fort, dass das in der Regel ja relativ normale Schulen sind, ja, also die sind natürlich dann irgendwie mal anders geworden oder nutzen eben halt, und das ist ja spannend, ihren Radius, den sie ja haben oder ihre Grenzen, loten sie schon ziemlich genau aus, also wo wir einfach auch wissen, dass es steht nirgendwo, dass es Mathe, Physik und so weiter einzeln geben muss, sondern es sind Naturwissenschaften, dann machen wir die einfach zusammen, sagte kürzlich erst ein Schulleiter zu mir, na ja klar, dann kann man den, also das ist etwas, wo glaube ich auch der Diskurs gerade auch sehr stark hingeht, da helfen natürlich auch Social Media wie Twitter und so, wo wir merken, okay, die Leute tauschen sich da enorm aus, dass du ab Klasse 9 eigentlich erst auch in Regelschule erst Noten geben musst, auch an Noten wird relativ viel gerade gearbeitet, dass sich alternative Prüfungsformate entwickeln, also da passiert ja unglaublich viel mit dem Ziel, dass sich das Gesamtsystem ändert. Und ich glaube, da wird es so offensichtlich, dass es auch, wenn wir über projektorientiertes Lernen denken und so weiter, dass es in jeder Form eigentlich möglich ist. Und es, glaube ich, auch da so Vorreiterinnen gibt und jetzt gerade so eine Zeit angebrochen, und sicherlich auch durch Corona, durch die Corona-Zeit nochmal anders gepusht in so eine, ach du Scheiße, jetzt ist plötzlich gar keiner mehr in diesem Raum hier, wo wir alle drin hatten und so. Wo ich denke, dass, da habe ich ganz viel Hoffnung in die Zukunft. Und denke, dass da ziemlich viel möglich ist. Und man zeigt sich auch immer wieder, wie stark es abhängig ist oder wie Leitungen entscheiden zum Beispiel, wie Schulleitungen entscheiden, wie Schulträger unterstützen können und so weiter. Wo es Transformationen in dem Sinne, die es eigentlich immer wieder braucht, also so, darüber können wir jetzt auch nicht weg, so Internet geht auch nicht weg zum Beispiel, dass das eigentlich überall möglich ist, wenn die Bereitschaft da ist.
Gibt es, also du hast eben schon gesagt, die Schulleitung, Entscheidungen treffen, gibt es so Erfolgskriterien, die du so nennen kannst, wann es aus deiner Erfahrung ist, eben wann es funktioniert, dass sich eine Schule verändert zu einer Schule, die vielleicht eurer Modellschule eurer Modellschule sehr ähnlich ist?
Also ich würde jetzt eher nochmal schauen, wenn ich, und das klingt jetzt sehr, also wenn ich so Kinder an die Macht lasse, also natürlich braucht es dafür Formate und Methoden, ja, also
ich bin demokratische Schule gibt es ja auch, oder ja, Sudbury genau. Valley School, oder das sind ja alles Formate, die es schon,
genau,
und Summer das, Hill und so, das sind ja alles so Ursprungs, die gibt es ja schon seit Jahren irgendwie, ne? Also Jahrzehnten.
Genau, Jahrzehnten, und ich glaube, dass, da findet, glaube ich, gerade so eine Form statt, dass die Leute sehr stark miteinander in Austausch kommen und sagen, ach guck mal, das ist ja spannend, wie machen ihr das so? So diese klassische Frage, dass wir eigentlich da immer mehr auch merken, okay, ja, das geht gar nicht anders. Ich muss es an der Lebenswelt der Kinder machen. Also ich kann das gar nicht anders. Und da habe ich aber sozusagen auch einen anderen Background, ja. Das weiß ich auch. Also ich weiß ja, das hast du ja schon gesagt, ich weiß auch, dass ich keine Lehrerin bin. Und ich maße mir überhaupt nicht an. Ich weiß auch, wo meine Grenzen sind. Und was ich eben halt auch nicht gut aus einer außerschulischen und Außenperspektive auch einschätzen kann. Ne? Ich berate, ich begleite gerne und weiß aber auch, okay, da ist nicht meine Kompetenz in so einem, in unmittelbar und so. Und was ich aber sozusagen immer wieder sagen kann, ist, wie schaffen wir Freiräume, wie schaffen wir, dass das aus den jungen Menschen da so rauskommt, was da so rauskommt, und wie schaffen wir es auch, eben halt, dass sie sich sehr stark mit Lernen, ihrem eigenen Lernen, dass sie dann für sich einen Sinn sehen, dass sie für sich sehen, woran möchte ich gerne, was möchte ich gerne mehr wissen und so. Und da bin ich immer noch auf einer großen Suche letztendlich, wie wir das adäquat begleiten können. Und da hilft uns natürlich auch jegliche Form von Klaviatur, digitaler Medien da total. Und zu sagen, oh, guck mal, da eine ansprechende Form zu finden, dann machst du einen Trickfilm und bla bla. Also ich meine, das sind sozusagen unsere Methoden, die wir so im Hintergrund haben, und zu sagen, oh ja, na, da können wir dann doch gerne helfen, da habe ich doch was. Und das ist eigentlich der Kern der Sache, dass es ja um diese jungen Menschen geht und dass wir sie adäquat unterstützen zu dem, was sie sind und was sie auch werden wollen. Und ich glaube, wenn das klingt jetzt so ganz einfach. Ich weiß, dass das total schwer ist. Ich spreche ja jetzt auch hier als Gründerin, und wir haben auch herausfordernde Monate auch hinter uns und sicherlich auch noch vor uns. Und weil ich bin davon aber tatsächlich sehr überzeugt, dass das, weil mir das auch meine Erfahrung zeigt, dass das irgendwie der Schlüssel ist und dass das auch, ja, irgendwie auch Lernen, auch wenn es mal nicht so ist und so, auch etwas ist, wo die Leute einfach dranbleiben wollen und gerne kommen und sich wohlfühlen und solche Dinge.
Also es bedarf auf jeden Fall Menschen, die überzeugt sind, die Leidenschaft haben. Dann den Lernenden zu ermöglichen, in Projekten zu arbeiten und dort ganz viel Freiraum zu schaffen, dass sie sich eben frei entfalten können, und ihnen auch Anregungen geben, dass sie über ihr eigenes Lernen nachdenken dürfen, ja, und sich natürlich auch immer besser selber kennenlernen, wie sie lernen. Fasst es das zusammen? Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall wichtig für so eine zeitgemäße Schule oder so einen zeitgemäßen Unterricht?
Dankeschön, Anne, das war sehr schön zusammengefasst. Das war nämlich auch der Punkt. Also ich glaube, dieses, was ich auch oft sage, Selbstorganisation ist so dahingesagt, und das ist aber, glaube ich, auch ein sehr großer Kern, den du jetzt gerade auch genannt hast, das eigene Lernen zu lernen. Also ich wiederhole es jetzt, weil es schon so gut zusammengefasst war, um das auch das nochmal zu bestärken, sich selber da auch gut kennenzulernen, was brauche ich, und selber Fragen zu stellen und also diese Sachen wirklich auf den Grund zu gehen und so weiter. Also das sind, glaube ich, auch die Schlüsselmomente.
Ich bin seit vielen Jahren versuche selbst organisiert, meinen Unterricht zu gestalten und auch in unserem Fachbereich. Und wir haben mal eine Zeit lang gestartet mit 2 Stunden in der Woche, die Schüler selbst organisiert. Das ist natürlich in Gänsefüßchen und irgendwie ja auch ein völliger Fake, weil wirklich selbst organisiert ist es ja dann nicht, aber halt einfach auch gewisse Freiraum zu geben. Und Das ist vor über 10 Jahren gewesen. Und dort war eigentlich jeder gegen uns. Also die Lehrer haben gesagt, ne, was für einen Schmarrn macht ihr denn? Die Schüler haben gesagt, das geht doch gar nicht, sie lassen uns allein. Und da unterstützen uns natürlich jetzt auch digitale Medien, dass wir mit Videos arbeiten können, dass wir mit Kompetenzen arbeiten können, also die ganzen Instrumente bedienen. Aber was auch da immer noch ganz, ganz wichtig ist, sind diese Beziehungsgespräche und dieses auf den Weg bringen. Und ich habe ja eher ältere Schülerinnen und Schüler, bei mir kommen die ja an, wenn die schon 10 Jahre oder länger eine Schulkarriere hinter sich haben. Und dieses Lernen, das sagt man so dahin und man denkt immer, sie können es. Aber sie können, also es ist kein Muss, dass sie 10 Jahre lang Schule hatten und sie können lernen. Also das stelle ich immer wieder fest. Es gibt es, dass welche ankommen, die können sich selber organisieren, die können sich selber managen, die wissen, wie sie lernen, die haben auch ein klares Ziel, die wissen auch, wann sie das tun und wann sie sich aufraffen und wann nicht. Aber genauso viele Schülerinnen und Schüler gibt es auch, die das gar nicht können und die gar kein Gefühl haben und die trotzdem bei mir in Anführungszeichen in der 11. Klasse dann ankommen. Und das finde ich immer so überraschend, wo ich denke, warum legen wir eben da nicht einen Schwerpunkt drauf? Und gut, dann kommt noch dieser Nebenschauplatz, du hast es vorhin erwähnt, man darf auch Spaß haben und man darf auch Freude haben. Und da denke ich mir, wir wissen es doch eigentlich. Wir wissen doch, dass wir von der Hirnforschung her nur lernen können, wenn wir das mit positiven Emotionen, mit Freude oder Spaß verknüpfen können. Und warum töten wir das systematisch in der Schule? Also das ist so meine Erfahrung und wo ich dann immer denke, es geht nur nach Druck, Leistung und irgendwie stehen da wirklich die Noten auch im Weg einfach.
Total, total. Auch die Settings stehen auch im Weg. Also das ist auch, da fangen wir an, wie groß sind die Gruppen, was muss man ihnen sozusagen auch geben, wenn man das Gefühl hat, okay, es geht nur 1:30, weil dann kriegen sie alle das Gleiche. Also das sind ja alles so Formen, wo wir wissen, das Individualität und so, also ja, das sage ich so daher. Ich weiß, dass das total schwierig ist. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich der, ne, die kriegst du mit, die sind dann schon 10 Jahre und so, haben da schon so viel erlebt. Und ich, das ist ja auch der Kernpunkt. Deswegen meine ich das ja auch am Anfang, dieses, dass wir sie peu à peu auch dabei begleiten, sich selber gut kennenzulernen. Was mag ich? Was liegt mir? Was liegt mir vielleicht nicht? Was möchte ich? Ne? Und das Lernen ist eigentlich der eigentliche Kern dabei. Also dass ihnen das gute Werkzeug dafür zu geben, genau das gut zu können. Und ich glaube, dass trotzdem ist das etwas, was so naheliegend ist, wie du es beschreibst, und immer so, verdammt, ja, wieso ist das nicht so? Also ist auf der einen Seite, ja klar, frustrierend, und auf der anderen Seite merke ich auch, dass es sich wirklich gerade sehr viel tut in diesem Bereich. Also das, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, du auch, dass wir so merken, okay, jetzt, ich erzähle das jetzt zwar quasi schon alles schon ein paar Jährchen so, und dann denke ich, krass, ach jetzt ja, also jetzt ist 2022, wo die Leute, oder 21, wie auch immer, und wo ich mich eigentlich eher freue, dass Leute dann jetzt auch sicherlich, das hatte ich vorhin schon gesagt, durch so eine Erfahrung, wie sie uns allen eben halt durch diese viele Zeit zu Hause oder Distanzzeit gebracht haben, wo wir uns nochmal anders mit Kommunikation und Zusammenarbeit beschäftigen mussten. Ja. Und dann zu merken, oh, wir haben ja gar keine E-Mail-Adressen. Ja, wo ich denke, ach ja, stimmt, wir fangen ja vielleicht wo ganz anders an. Ah, okay, gut, dann lassen wir uns darüber E-Mail-Adressen sprechen. Gut. Also das, ich bin da sehr positiv gestimmt, weil wir auch es mit einer Generation zu tun haben, die lässt sehr viel hoffen. Also die nach uns beiden, wenn ich sozusagen so frei sein darf, nach uns kommen, mit denen wir jetzt arbeiten dürfen, die echt die Schnauze nicht halten, sage ich mal so daher, ja, die frech sind, die sagen, was sie wollen, die sagen, kommt, wir machen das jetzt, wir machen das anders, wir wollen das anders und ihr müsst uns dabei unterstützen. Also ich habe da sehr viel Hoffnung. Und mir ist dabei gelegen, dass wir alle mitnehmen, also dass wir nicht nur die mitnehmen, die in der vordersten Reihe stehen und laut sind und sich artikulieren können und das auch deutlich machen können und laut sein können, so ja, sondern auch die, was ja nichts Schlechtes ist, die leise sind und in der hinteren Reihe stehen. Da das ist sozusagen mein Wunsch, dass wir da alle im Blick haben und sie ja mit unseren Mitteln unterstützen können.
So. Ja, und auch so gemeinschaftlich voranzugehen. Ne? Also ja. Ich glaube, das wird echt unterschätzt, dieses jeder schreibt für sich alleine seine Klausur und nur das zählt. Also das macht uns halt echt zu Einzelkämpfern und macht unnötig Konkurrenz. Ich will gar nicht sagen, dass Konkurrenz per se schlecht ist, aber es ist doch, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit heutzutage, dass wir lernen, miteinander umzugehen, beziehungsweise auch miteinander tolle Ziele erreichen, und man merkt, dass man alleine gar nicht an dieses Ziel gekommen wäre. Also ich glaube, dass, wenn wir das ermöglichen, würde schon vielleicht sich auch in unserer Gesellschaft wieder mehr so ein gemeinschaftlicher Sinn entstehen.
Ja.
Ja, Christine, vielen Dank. Ich glaube, die Leipziger Modellschule, wie du sie beschreibst, ist auf jeden Fall eine vorbildliche Schule. Und dein Ansatz ist sehr gut rausgekommen, deine Ideen ist rausgekommen, auf jeden Fall. Und man nimmt auf jeden Fall mit, Überzeugung hilft. Und ich glaube, was ich auch rausgehört habe, Scheitern ist eigentlich auch nicht so schlimm, weil daraus lernt man eben. Wenn man noch mehr von dir erfahren möchte, wenn man vielleicht ein Projekt mit dir machen möchte oder wenn man vielleicht noch mehr diese Maker Days ins Leben rufen möchte, wie kann man das am besten machen?
Indem man, ich glaube, man kann die Maker Days ziemlich gut googeln oder die Suchmaschine seiner Wahl eingeben oder ihrer Wahl und uns ansprechen, genau, sehr gerne. Also das, ich bin unter meinem Namen relativ gut auffindbar, denke ich. Anzufragen, und ich teile gerne Wissen und bin bereit für neue Erfahrungen und freue mich drauf. Ja, gerne.
Vielen lieben Dank, Christine.
Danke, liebe Anne.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de/podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.